Vor bald 30 Jahren verlegten wir unseren Wohnsitz von der Schweiz nach Deutschland. Wir konnten aber nicht einfach unsere 7 Sachen packen und nach Deutschland fahren und in die Wohnung einziehen. Zuerst mussten wir ein Gesuch stellen, dass wir ausreisen dürfen oder besser gesagt einwandern, dass wir uns als Familie in Deutschland niederlassen dürfen. Und als ich das Gesuch gestellt hatte, kamen da noch einige Forderungen von Beglaubigungen und weiß ich, was wir dann alles dann nachweisen mussten, bis wir dann schlussendlich diese Genehmigung bekommen haben, nach Deutschland zu ziehen. Und in Deutschland angekommen, wurden wir zitiert zu einer medizinischen Untersuchung, damit wir auch gesund in dieses Land einreisen. Und dann bekamen wir den Stempel in unsere Pässe, dass wir für ein Jahr in Deutschland uns niederlassen dürfen. Und das musste ich dann jedes Jahr wiederholen, nicht die medizinische Untersuchung, sondern jedes Jahr musste ich einen neuen Stempel holen. Für Sachen, Rechte, die für Deutsche ganz selbstverständlich sind, waren für uns nicht so, galten für uns nicht. Wir wurden zwar freundlich aufgenommen, aber wir hatten nicht dieselben Rechte. Wir waren Gäste, wir hatten Gastrecht. Und so geht es auch Menschen, die keinen Schweizer Pass haben und in der Schweiz leben wollen. Sie benötigen eine Aufenthaltsbewilligung und sie haben nicht in allem die gleichen Rechte wie die Schweizer. Sie dürfen zum Beispiel an Abstimmungen nicht teilnehmen, werden in den ersten Jahren anders besteuert und so weiter und so fort. Eigentlich wissen wir, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir von den Privilegien einer anderen Nation einfach so profitieren können. Trotzdem finden wir es, und diesen Eindruck habe ich wenigstens, selbstverständlich, dass wir durch Jesus Christus Nutznießer der Privilegien sind, die zuerst einmal dem Volk Israel galten. Wir sind nicht nur Nutznießer, sondern wir bekommen durch Jesus Christus genau dieselben Rechte wie die Juden, die Jesus nachfolgen. Genau dieselben. Wir werden mit ihnen total gleichgestellt. Und um diese Tatsache geht es Paulus in dem, was er im Kolosserbrief Kapitel 1, die Verse 26 bis 27 den Kolossen schreibt. Er macht deutlich, dass sich der wichtigste Auftrag nicht an eine bestimmte Nation oder an eine bestimmte Menschengruppe richtet, sondern dass dieser Auftrag jeden, wirklich jeden Menschen auf diesem Erdball betrifft. Ich lese die beiden Verse, die wir heute genauer miteinander anschauen werden. In früheren Zeiten und für frühere Generationen war diese Botschaft, die Botschaft von Jesus Christus, ein Geheimnis, das Gott verborgen hielt. Doch jetzt hat er es denen enthüllt, die zu seinem heiligen Volk gehören. Ihnen wollte er zu erkennen geben, welch wunderbaren Reichtum für die nichtjüdischen Völker dieses Geheimnis umschließt. Und wie lautet dieses Geheimnis? Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Lüften wir zuerst einmal einen Teil dieses Geheimnisses, von dem Paulus hier spricht. Ein Geheimnis, das auch ihm einmal verborgen war. In früheren Zeiten und für frühere Generationen war diese Botschaft, die Botschaft des Evangeliums, ein Geheimnis, das Gott verborgen hielt. Das Geheimnis der Botschaft, die Paulus verkündigt, war damals in jener Zeit des Alten Testaments noch nicht gelöst. Doch jetzt ist das Geheimnis gelöst. Jetzt hat das Geheimnis einen Namen bekommen. Jesus Christus, der von Maria geboren wurde. Jesus ist das Kernstück der wichtigsten Botschaft, und in der Verkündigung des Evangeliums geht es primär, einzig und allein um Jesus Christus. Paulus schreibt in Korinthern: Ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken. auf Jesus Christus, den Gekreuzigten. Das ist der Inhalt überhaupt schlechthin, der Botschaft des Evangeliums, Jesus Christus, der Gekreuzigte. Diese Tatsache blieb in der Vergangenheit verborgen. Das Alte Testament ist zwar voll von Hinweisen, dass man einen Retter, für Israel kommen wird. Das beginnt im 3. Kapitel, im 1. Buch Mose. Dort wird gesagt, dass ein Nachkomme der Frau den Widersacher Gottes besiegen wird. Dann geht es weiter. Abraham bekommt von Gott die Zusage, dass durch seinen Nachkommen alle Nationen gesegnet werden. König David wird versprochen, dass auf seinem Thron, dass sein Thron ewig sein wird und dass auf seinem Thron einmal ein König sitzen wird, der ewig regieren wird. Und Jesaja spricht davon, dass ein Lamm zur Schlachtbank geführt wird und für die Sünden der Menschen, für die Sünde jedes Menschen dort stirbt, hingerichtet wird. Und vieles könnte ich hier noch erwähnen, denn Jesus ist im Alten Testament omnipräsent, überall. Wir müssen ja uns bewusst sein, dass die Verkündigung des Evangeliums bei den ersten Christen nicht aus dem Neuen Testament geschah, dort entstand das Neue Testament. Die Verkündigung von Jesus Christus geschah aus dem Alten Testament heraus. Das ist eine gute Übung, so nebenbei bemerkt, wenn ihr mal Jesus aus dem Alten Testament verkündigt. Seinen Jüngern erklärte Jesus nach seiner Auferstehung, wo überall von ihm im Alten Testament gesprochen wird. Er ging mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Durch das ganze Alte Testament erklärt Jesus, schaut, da wird von mir gesprochen, da wird von mir gesprochen, da bin ich gemeint. Und das ist dieser Aspekt von meinem Leben, der hier schon mal angekündigt wird. Doch bevor Jesus hingerichtet wurde und 3 Tage später auferstand, blieben all diese Hinweise auf ihn für die Juden in gewisser Weise geheimnisvoll. Und leider ist das bis heute noch bei den Juden und bei den Heiden der Fall. Denn wer Jesus ablehnt, dem bleibt das, was über Jesus im Alten Testament gesagt wird, irgendwie verborgen und geheimnisvoll. Paulus erklärt das den Korinthern in Bezug auf die Juden so: Bis zum heutigen Tag liegt, wenn aus den Schriften des Alten Bundes, also aus dem Alten Testament vorgelesen wird, diese Decke über ihrem Verständnis und wird nicht weggenommen. Beseitigt wird sie nur dort, wo jemand sich Christus anschließt. Dort wird der Blick geöffnet für das, was über Jesus im Alten Testament vorausgesagt ist. Selbstverständlich wissen Menschen jüdischer Herkunft bis heute, dass Gott das Volk Israel erlösen wird. Sie wissen, dass diese Erlösung durch einen Menschen, den Messias, geschehen wird. Aber sie erkennen ihn nicht, wenn sie Jesus ablehnen. Und wie sich all diese Vorhersagen konkret erfüllen, das wussten auch damals weder Propheten noch Juden, noch Pharisäer, noch Schriftgelehrte. Auch die Propheten, die die Vorhersagen selber machten, wussten gar nicht, um was es eigentlich geht. Sie hatten nur eine Ahnung, aber sie konnten sich nicht vorstellen, wie sich das konkretisieren soll. Das schreibt Petrus in seinem Brief: Dieser Rettung galt schon das Suchen und Forschen der Propheten, denn in ihren Voraussagen ging es um eben diese Gnade, die ihr inzwischen erfahren habt. Gnade in Jesus Christus. Der Geist von Christus, der durch die Propheten sprach, kündigte sowohl die Leiden an, zum Beispiel der Prophet Jesaja, die auf Christus warteten, als auch auf die darauf folgende Herrlichkeit. Und sie versuchten herauszufinden, auf welche Zeit und was für ein Ereignis er damit hinwies. Sie versuchten das herauszufinden, doch sie haben es nicht herausgefunden. Sie wussten, dass sie etwas ganz Wichtiges sagen. dass sie etwas ganz Wichtiges zu verkündigen haben. Aber sie konnten sich nicht vorstellen, wie das konkret werden wird. Man kann das ein bisschen vergleichen, wie wenn wir darüber nachdenken, wie das Ende der Welt stattfinden wird. Da meint der andere, es könnte so sein, der andere sagt, es könnte so sein. Dann gibt es noch eine Gruppe, die genau weiß, wie es ist, sein wird. Aber ich garantiere euch, es wird dann anders sein. Wir wissen es nicht genau. Wir wissen nur, wir kennen nur die Eckdaten, aber wir können nicht sagen ganz genau, wie das sich vollziehen wird. Aber jetzt ist das Geheimnis gelüftet. Gott wurde Mensch. Jesus ist für unsere Schuld am Kreuz gestorben, nach 3 Tagen auferstanden. Jetzt ist offenbar, was das Alte Testament uns immer sagen wollte. Und wer ihm, Jesus, nachfolgt, bekommt das ewige Leben. Im Zentrum der Verkündigung von Paulus stammt die Botschaft von Jesus Christus. Im Alten Testament bewies er den Juden, dass Jesus der Messias ist. So heißt es in der Apostelgeschichte, Paulus führte öffentliche Diskussionen mit den Juden, in denen er ihre Einwände mit überzeugenden Argumenten widerlegte und anhand der Schrift nachwies, dass Jesus der Messias ist. Anhand des Alten Testamentes, der Schrift, hat er gesagt, guck, da steht das in Jesaja, da steht das in Mose. Und das ist alles auf Jesus hingewiesen und das hat sich alles erfüllt, da und da und da. Schaut doch das Leben von Jesus an. Und diese Botschaft von Jesus bewirkt im Leben der Juden, die Jesus annehmen, eine fundamentale Veränderung, wie das der Prophet Ezekiel auch schon vorausgesagt hat. Ich, Gott, werde ihnen ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ich nehme das versteinerte Herz aus ihrer Brust und schenke ihnen ein Herz, das lebt. Oder aus Fleisch, das pocht. Diese Herztransplantation geschieht immer, wenn ein Mensch sich zu Jesus hinwendet, sich ihm öffnet. Wenn er seine Sünden bekennt und er Jesus nachfolgt. Dann geschieht, das geschieht, wenn ein Mensch seine Liebe zu Jesus entbrennt. Menschen, die ihre Sünden bekennen und Jesus ihr Leben anvertrauen, erleben eine neue Dimension des Lebens. Eine Dimension, die man vorher nicht kannte. Dimension von Friede und Geborgenheit. Das Wissen, dass ich mit dem Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde verbunden bin, das können Menschen gar nicht nachvollziehen, das sie nicht erlebt haben. Es ist eine neue Dimension. In dem Moment, wenn wir Jesus einladen, kommt er durch den Heiligen Geist in unser Leben. Jesus lebt dann in uns. Er sagt, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Gott wohnt in uns. Das ist eine ganz neue Dimension des Lebens. Christus in uns, nicht ein Gesetz, lebt in diesen Menschen. Hinwendung zu Gott heißt nicht, ich nehme ein Gesetzbuch und sage, jawohl, super, ein Gesetzbuch, jetzt befolge ich alle Gesetze ganz genau. Das ist keine Hinwendung zu Gott. Hinwendung zu Gott ist, dass ich kapituliere, meine Schuld bekenne und Gott dann durch den Heiligen Geist in mein Leben hineinkommt und mich führt und leitet. Das ist ein großes Privileg. Jesus ist die Erfüllung des größten und bedeutendsten Geheimnisses aller Zeiten. Das Geheimnis, wie Gott den Menschen von seiner Sünde befreit. Das Geheimnis, wie Gott dem Menschen ewiges Leben schenkt. Das Geheimnis, wie Gott den Menschen in den Himmel bringt. Das Geheimnis ist zunächst seinem Volk, dem Volk Israel, enthüllt worden. Jetzt hat er das Geheimnis denen enthüllt, die zu seinem heiligen Volk gehören. Damit ist Israel gemeint. Diese Botschaft gilt primär dem Volk Israel. Jesus selbst sagte einmal einer heidnischen Frau, die von ihm etwas wollte, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Volkes Israels gesandt. Das ist der erste und wichtigste Teil dieses Geheimnisses, von dem Paulus spricht. Jesus ist der Messias. der Israel erlöst. Gott ist Mensch geworden und schafft durch sein Opfer neues und ewiges Leben. Und der zweite Teil dieses Geheimnisses, es gibt einen weiteren Aspekt, der für uns, die wir nicht Juden sind, außerordentlich wichtig ist. Es ist die Tatsache, dass das Evangelium auch für die Menschen gilt, die nicht zum Volk Israel gehören. Ich weiß, das klingt jetzt für euch banal, sagen, ja, das haben wir schon lange gewusst. Ja, so gut, wenn ihr es gewusst habt, aber es ist nicht selbstverständlich. Ihnen, den Juden, wollte Gott zu erkennen geben, welch wunderbaren Reichtum für die nichtjüdischen Völker dieses Geheimnis umschließt. Dass diese Botschaft vom Evangelium nicht nur für Juden gedacht ist, sondern auch für die Heiden. Die Juden sollen erkennen, dass die Enthüllung des Geheimnisses eine weitere wichtige Tatsache mit einschließt. Eine Tatsache, die für uns ganz wichtig ist, die aber für die Juden schwierig zu akzeptieren ist. Es ist die Tatsache, dass auch nichtjüdische Menschen von dem Reichtum profitieren können, der in Jesus Christus möglich geworden ist. Mit anderen Worten, die Heiden bekommen durch Jesus exakt dieselben Rechte wie sie. In Jesus gibt es keine Unterschiede mehr zwischen Juden und Heiden, was die Ewigkeit betrifft. Die Bibel spricht davon Erbe. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, ihr habt ein großes Erbe. Das steht euch zu in eurer Familie. Plötzlich erfährst du, dass eine andere Familie auch miterbt. Könnt ihr euch den Erbstreit vorstellen? Das ist ja unsere Familie. Eben, für uns klingt das vielleicht ganz selbstverständlich, doch das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Israel ist das erwählte Volk Gottes und sie lebten in gewisser Weise abgesondert von den Heiden. Sie befolgen Gebote und Ordnungen, die sie von Gott erhalten hatten. Es war einem Juden zum Beispiel nicht erlaubt, das Haus eines Heiden zu betreten. Die ersten Juden, die Christen wurden, waren davon überzeugt, dass die Erlösung durch Jesus Christus nur für die Juden Gültigkeit hat. Als Jesus seinen Jüngern vor der Himmelfahrt sagte, sie sollen das Evangelium bis ans Ende der Welt verkündigen, da haben die Jünger verstanden, wir müssen das Evangelium bis ans Ende der Welt allen Juden verkündigen, die in dieser Welt zerstreut sind. Aber nicht den Heiden. Und deshalb lesen wir in Apostelgeschichte 11, Vers 19, die Christen, die sich in der Verfolgungszeit nach dem Tod des Stephanus über ganz Juda und Samaria hin zerstreut hatten, zogen zum Teil noch weiter und kamen bis nach Phönizien und Zypern und bis nach Antiochia, aber sie machten die Botschaft Gottes nach wie vor ausschließlich unter Juden bekannt. Ausschließlich unter Juden. Das war für sie einfach klar. Jesus ist ein Jude, Jesus ist unser Messias und was Jesus für uns getan hat, hat er für sein Volk, das Volk Israel, getan. Sie verkündigten die Botschaft ausschließlich unter den Juden. Eine Minderheit der Juden, die Jesus gefunden hatten, verstanden auch diesen Teil des Geheimnisses. Sie verstanden, dass auch die Heiden durch Jesus ewiges Leben bekommen. Und so verkündigten sie wenige auch unter Heiden. Und Gott erteilte Petrus in dieser Sache eine sehr aufwendige Lektion. Er schickte ihn zum heidnischen Hauptmann Cornelius und dort sah Petrus mit eigenen Augen, dass dieser Mann zum Glauben kam und dass der Heilige Geist in sein Leben kam. Da begriff Petrus endlich, was ihm Gott zeigen wollte und erstaunt sagte er wahrhaftig, jetzt wird mir erst richtig klar, dass Gott keinen Unterschied zwischen den Menschen macht. Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. Jetzt ist ihm der Groschen gefallen. Aha, auch die Heiden. Auch für die Heiden ist Jesus gestorben. Auch für die Heiden ist seine Tür in den Himmel geöffnet. Und der große Kämpfer für diese Tatsache war Paulus. Er verkündigte den Heiden das Evangelium und führte sie zu Jesus. Das wurde den führenden Christen in Jerusalem natürlich bekannt und Paulus wurde nach Jerusalem zitiert, um über dieses Vorgehen Rechenschaft abzulegen. Daraus entstand ein langes und heftiges Streitgespräch. Schlussendlich hat Paulus Recht bekommen und konnte mit dem Segen der Apostel weiterhin unter den Heiden das Evangelium verkündigen. Im Brief an die Kolosser will Paulus diese wichtige Tatsache, dieses großartige Geheimnis enthüllen. Sie sollen wissen, obwohl sie keine Juden sind, gilt für sie dasselbe wie für die Juden, die zu Jesus kommen. Christus in euch, sagt er. In euch. Also nicht nur in uns, den Juden, ist Christus. Er lebt auch in euch, in den Heiden. Das ist die großartige Botschaft. Diese erfreuliche Nachricht schreibt Paulus unmissverständlich auch den Ephesern. Die Nichtjuden, darin besteht dieses Geheimnis, sind zusammen mit den Juden Erben, bilden zusammen mit ihnen einen Leib und haben zusammen mit ihnen Teil an dem, was Gott seinem Volk zugesagt hat. Das alles ist durch Jesus Christus und mit Hilfe des Evangeliums Wirklichkeit geworden. Da ist etwas, eine brisante Botschaft, die wir heute kaum mehr in ihrer Bedeutung wahrnehmen, weil für uns alles so selbstverständlich geworden ist. Egal, welchen Pass du zu Hause hast, egal, welche Nation du angehörst, und ich bin glücklich darüber, dass wir hier viele Nationen vertreten haben in diesem Raum, egal, welche Nation du angehörst, du musst nicht Jude sein, um in den Himmel zu kommen. Paulus sagt es deutlich, Christus in euch, den Heiden, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Die Heiden haben jetzt auch die Hoffnung auf den Himmel, auf die Herrlichkeit bei Gott. Der Heilige Geist ist uns sozusagen eine Anzahlung, die Garantie dafür, dass wir einmal auf der neuen Erde leben werden. Den Ephesern, und zwar speziell denen, die nicht Juden waren, aber zu Jesus gefunden haben, sagt Paulus, auch ihr Heiden, gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt. Die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Dass auch ihr jetzt dazugehört. Hast du diese Botschaft des Evangeliums angenommen? Hast du die Botschaft von Jesus Christus angenommen? Nur so bekommst du den Heiligen Geist. Nur so kannst du in den Himmel kommen. Es gibt keinen anderen Weg. Ohne Jesus wirst du verloren und deine Ewigkeit in der Hölle verbringen müssen. Darum ist die Botschaft von Jesus so wichtig. Aber mit Jesus wartet auf dich eine wunderbare Zukunft. Paulus sagt weiter, der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht. Der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Somit kann jeder Mensch in den Himmel kommen, der zu Jesus Christus gehört. Die Hoffnung Israels ist durch Christus auch zur Hoffnung der Heiden geworden. Jesus ist der Retter für jeden Menschen. Der wichtigste Auftrag betrifft also jeden Menschen, nicht irgendjemand, eine selektionierte Gruppe. Egal zu welchem Volk du gehörst, jeder Mensch kann durch den Glauben an Jesus Christus ewiges Leben bekommen, jeder. Jeder Mensch kann durch den Glauben an Jesus in den Himmel kommen und muss nicht verloren gehen, Wie wir das schon von Petrus gehört haben, Gott fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. Jeden. Jeden nimmt Gott an. Dich, deinen Nachbarn, deine Kinder, deine Geschwister, jeden Menschen, der Jesus nachfolgt, unabhängig vom Hintergrund und Herkunft. Mit Jesus bekommt unser Leben eine lohnenswerte Zukunft. Selbst wenn wir Jesus nicht selber sehen können, weil er jetzt beim Vater ist, so haben wir doch dieses Erbe und die Freude auf dieses Erbe, wie Petrus in seinem Brief schreibt. Mit dem Vers möchte ich abschließen. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude. Eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet. Das Ziel ist eure endgültige Rettung. Bete mit uns. Ich danke dir, Vater, für deinen wunderbaren Plan, dass du nicht nur ein Volk gewählt hast und nur diesem Volk dein Erbe schenkst, den neuen Himmel und die neue Erde, sondern du hast immer alle Menschen im Blick gehabt. Und jeder Mensch, der sich dir öffnet, der zu dir kommt, der sich vor dir beugt, jedem Menschen gibst du ewiges Leben. Jedem Menschen, der zu dir kommt, öffnest du die Türe zum Himmel. Und das hast du für uns getan, Herr Jesus, dass du für uns am Kreuz gestorben bist. Du bist auferstanden und lebst. Und du lebst auch dem Vater durch den Heiligen Geist in uns. Und schenke, dass diese Freude und dieses Wissen und diese Geborgenheit, erlöst zu sein, Erben zu sein, das Volle zu bekommen, obwohl wir nicht zum Volk Israel gehören. Das ist ein riesiges Privileg und wir danken dir dafür und beten dich an.